Ich möchte euch heute ein bisschen herausfordern. Bitte erschreckt nicht. Ich fange so an. Polen sind faul und klauen. Türken stinken nach Knoblauch und laufen alle mit Goldketten herum. Russen haben schon Wodka zum Frühstück. Juden sind geldgierig und Italiener die besten Köche und Liebhaber. Deutsche sind pünktlich und gründlich. Ostfriesen sind hohl im Kopf. Frauen parken schlechter ein als Männer. Schotten sind geizig. Heavy-Metal-Gitarristen sind alle satanisch angehaucht und Rockmusik ist lauter als die Orgel. Jugendliche können sich nicht mehr benehmen und alte Leute sind gegen neue Formen in der Kirche. Und überhaupt, früher war alles besser, auch die Zukunft. Wir kennen alle welche davon und wir leben alle welche. Ich rede von Vorurteilen. Ich habe mir die kleine Mühe gemacht, mich mal über Vorurteile zu informieren und habe folgenden Satz gelesen in einer sehr, sehr großen Enzyklopädie, die man im Internet finden kann. Vorurteile sind notwendig. Doppelpunkt. Ohne Vorurteile kämen Menschen vor lauter Nachdenken und Prüfen nicht zum Handeln. Vorurteile werden unbewusst erstellt aufgrund bisheriger Erfahrungen. Nun, der Mensch, wie auch die Tiere, ja, der Mensch sucht immer den einfachsten Weg und immer den effizientesten Weg. Und deshalb macht er es sich oft ganz leicht, um so wenig wie möglich an Energie, ob das körperlich ist oder geistig, zu verschwenden. So wenig wie möglich Energie zu verschwenden. Nun, da kommen natürlich Vorurteile gerade recht. Die passen perfekt dazu. Denn wenn man klare Vorurteile hat, kann man Dinge viel schneller klären. Und dann ist auch alles klar. Wir können uns also alle zurücklehnen und entspannen, weil Vorurteile anscheinend etwas ganz Normales sind. Ja? Vorurteile entstehen oft durch Erfahrungen, aber auch durch Halbwahrheiten. Das Problem daran ist, dass sich Vorurteile leider doch festsetzen. Und das ziemlich stark. Aus Vorurteilen werden so etwas wie Volksweisheiten, die dann so lange ja auch kein Problem sind, solange sie nicht verletzen oder gar gefährlich werden. Ja? Bis dahin aber glaubt man dran und hält dran fest. Es gibt Amerikaner, die sagen, einen Deutschen erkennt man an seiner Lederhose, die er beim Bier trinken und Sauerkraut essen trägt. Lustig, nicht wahr? Ja. Man sagt auch, Indianer kennen keinen Schmerz. Ja, damit bin ich immer groß geworden. Und dass eine Wunde ohne Pflaster angeblich besser heilen soll, was ja nicht stimmt. Aber darüber macht sich keiner großartig Gedanken. Oder zum Beispiel, dass klassische Musik Babys schlau machen soll. Ich denke mir das jetzt immer gerade. Ja? Bei einem Neugeborenen soll ich da immer ein bisschen Mozart anmachen. Oder das Vermeiden von Flüstern strengt die Stimmbänder weniger an. Also alles Volksweisheiten, die einfach nicht stimmen. Manche Mythen halten sich prächtig und sind nicht ganz unbedenklich. So zum Beispiel die Volksweisheit, dass man beim Schnupfen mit Kamille inhalieren soll. Ärzte reden sich eigentlich den Mund blau, um den Menschen endlich klarzumachen, dass Kamille die Schleimhäute nur noch mehr reizt. Ganz normales Salzwasser ist da das Beste, was man seiner Nase tun kann. Aber weiterhin trifft einen immer wieder diese Frage, na du, hast du schon deinen Schnupfen, ja, hast du schon mit Kamille inhaliert? Schwierig werden Vorurteile und Volksweisheiten auch dann, wenn die Grenzen zwischen dem Intoleranten und dem Abgrenzenden so überschritten ist, dass unschöne Aktionen daraus folgen. Setzt sich in den Köpfen fest. Und dann gibt es so Sachen, dass ja, die Ausländer uns alle Arbeitsplätze wegnehmen. So entsteht Ausländerhass. Und das nicht in wenigen Köpfen unseres Landes oder unserer Gesellschaft. Solche und viele mehr. Man redet von Fidschis, die allesamt nur Zigaretten schmuggeln. Aber zum Chinesen geht man doch gerne. Ja. Nur so nebenbei, was wäre unser Land ohne Döner, Coca-Cola oder die Currywurst? Menschen rümpfen zum Beispiel oft die Nase, wenn man ihnen sagt, man geht im Sommer in Polen campen. Campingurlaub, ne? Ja, was ja ganz normal ist. Dann kommen aber wirklich Leute an und fragen, habt ihr denn keine Angst, mit dem Auto dahin zu fahren? Ja, kann ja sein, dass euch das Auto geklaut wird. Ja. Also ich würde mit meinem Auto nicht nach Polen fahren. Aber merkwürdig sind unsere Weisheiten doch manchmal. Dann gibt es die Aussage, bis ein Kind heiratet, ist eine Wunde sicherlich verheilt. Ne? Das gibt es auch im Russischen. Ja. Jungen weinen nicht. Das ist auf der einen Seite, wird den Kindern es eingehämmert, auf der anderen Seite brauchen dann aber Familienberater und Therapeuten oft riesige Anstrengungen, bis sie überhaupt Männer in einer Therapie dazu bringen, Gefühle zu zeigen und sich auszudrücken. Vorurteile an sich bedeuten ja erst einmal, dass Menschen sich, warum auch immer, vorläufig festgelegt haben und sich auch abgrenzen. Aber es gibt eine Chance, dass Dinge hinterfragt werden können. Dass Dinge doch vielleicht anders sind. Dass Meinungen sich ändern. Bei Mythen und Volksweisheiten ist das oft schwieriger. Man hört oft, dass, oder als Vorurteil gegen das Christentum, ja, dann kommen so dumme Sachen wie, Mönche hätten in der frühen Christenheit Babys geopfert. Ja. Ja, was glaubt ihr, wo man solche Mythen dann herbekommt? Ja, das erfahren Leute, wenn sie irgendwelche Romane lesen, zum Beispiel. Ja. Da bekommen wir also unsere Wahrheiten her. Oder die Mythen rund um die Zahl 23, die mit den Illuminaten zusammenhängen soll. Ja, immer wieder tauchen Verschwörungstheorien auf. Ob das nun das Auge oder die Pyramide auf der Dollarnote der US-Amerikaner ist, obwohl der Bund der Illuminaten schon seit über 230 Jahren bereits aufgelöst wurde, kursieren heute trotzdem immer noch merkwürdige Gerüchte. Als ich ein Jugendlicher war, war das gerade das Thema der Freimaurer da. Ich weiß nicht, das ist gar nicht so lang her, vielleicht 20 Jahre. Ja, Freimaurer, ganz aktuell. Ja, die so insgeheim die ganze Welt unter Kontrolle haben und so an den Nähten ziehen und alle Politiker in ihrer Hand haben. Ja, Gerüchte und Mythen werden zur Wahrheit. Jesus hatte ein Verhältnis mit Maria Magdalena. Jesus ist nicht gestorben, sondern nach Indien ausgewandert. Also konnte er auch nicht auferstehen und natürlich war das Grab dann am Ostersonntag leer. Die Frage heute Morgen ist, wie wir als Christen mit Halbwahrheiten, mit Mythen, aber auch mit Vorurteilen umgehen sollten. Einige haben sich ja schon von selbst erledigt, andere spielen im Leben ja auch eigentlich gar keine oder kaum eine Rolle. Manche aber schon. Schließen wir nun alle Wertsachen, um es einmal auf die Spitze zu bringen, weg, weil irgendwann vielleicht einmal eine polnische Putzfrau unsere Gemeinde sauber machen wird. Manche Vorurteile, so finde ich, sind eben nicht mehr lustig, sind keine Späßchen, sondern blanker Rassismus. Und da wird es für mich auch problematisch, wann immer ein Vorurteil auf Kosten anderer geht. Wann immer aufgrund von Halbwahrheiten oder Erfahrungen oder Gerüchten Grenzen gezogen werden, tun wir nicht das, was Gott uns geboten hat. Wir sollen unsere Nächsten lieben. Und gerade wir Christen kennen es, wie sehr Vorurteile ja schmerzen können. Und wie schwer es ist, gegen sie anzugehen. Auch wir als Siebenten-Tags-Adventisten, die man oft, uns ganz, oft ja gar nicht mehr kennt, oft als Sekte abtut, weil sie den Namen noch nie gehört haben. Aber genauso wie es schmerzt, mit Vorurteilen beladen zu werden, die auf Geschichten, Erfahrungen und Halbwahrheiten gründen, genauso trifft es andere eben auch, wenn ich solche Dinge unreflektiert einfach nur verbreite, weiterspreche, nachplappere. Es gibt so einen schönen Text aus Epheser 5, Vers 22, der ganz oft aus dem Kontext gerissen wird. Ja, die Frau sei dem Manne untertan. So. Hat fast jeder schon mal gehört, ne? Bedeutet das, dass Frauen nichts mehr zu sagen haben? Ruhig da sitzen sollen? Kenne ich den Grund, warum Paulus diesen Satz aufgeschrieben hat? Kenne ich die tiefen Zusammenhänge? Vielleicht nein, aber ich kenne diesen Satz. Das reicht. Und viele christliche Männer, sie handeln einfach danach in Gemeinden und auch in den Familien. Und ja, stattdessen könnte man ja einfach etwas biblische Exegese betreiben und wüsste, wie es gemeint war. Noch schwieriger ist es, wenn ich aus meinen Erfahrungen heraus Regeln aufstelle. Wo bitte steht in der Bibel, dass man sich nicht verkleiden zum Beispiel oder feiern sollte? Gibt es da ein Gebot für? Ist es ein Unterschied, wenn sie eine Frau für das Theater schick macht oder mit einem Froschkostüm umherläuft? Wo bitte kann man sie verurteilen? Ja, dass natürlich manches bei Karnevalspartys nicht in Ordnung sind, das wissen wir alle. Zu viel Alkohol, Drogen, Orgien. Ganz schlimm. Warum erlaube ich mir dann andere Dinge aufgrund meiner Erfahrung oder der Vorurteile, die ich habe, negativ zu bewerten? Wieso nehme ich mir das Recht? Sicherlich sollten wir als Christen uns nicht an Dinge anpassen, die falsch laufen. Auf keinen Fall. Natürlich sollen wir uns nicht betrinken, Drogen nehmen, Orgien feiern. Wir sollen aber auch nicht einfach alles verurteilen oder verteufeln, was unserer Meinung nach schlecht ist. Ich kenne Menschen, die das nämlich tun und gerne tun. Das hat nämlich dann zur Folge, dass es Abgrenzung gibt. Dass man sich von anderen entfernt. Wir grenzen uns von Personen ab. Wir grenzen uns aber auch von Beziehungen ganz ab. Gemeinden mit zum Beispiel moderner Musik lehnen Gemeinden mit Orgelmusik ab und umgekehrt. Traditionell liturgische Gemeinden wiederum finden freie Gemeinden nicht gut. Und das alles aus ihren Erfahrungen heraus. Dann darf man auf einmal nicht mehr über den Heiligen Geist predigen, weil zuvor es so mal geschah, dass vielleicht eine Frau ihre Arme während des Gottesdienstes oder während des Gesangs gehoben hat. Wie schlimm, ja? Oder man redet nicht mehr oder predigt nicht mehr über die Dreieinigkeit Gottes, weil andere Gemeinden damit Probleme hatten. Aber bitte, wo bleibt da dann das Maß an der Heiligen Schrift? Paulus sagt Folgendes zu diesem Thema und ich möchte lesen aus 1. Korinther Kapitel 9, von 19 bis 23. Er sagt etwas, was wir alle kennen, ein bekannter Text. Er sagt hier, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Er redet über seine Evangeliumsarbeit. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden. Obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Paulus hatte schon zu seiner Zeit hat sich sehr daran orientiert, wie Menschen sind. Die Menschen, die um ihn herum sind. Und er ist ihnen so begegnet, dass er von ihnen auch angenommen wurde. Das hieß auch für ihn, sich ab und zu auch anders zu geben, als er vielleicht ist. Und trotzdem dabei nie gegen seine Prinzipien zu gehen. Und das bedeutet auch, so zu sein, wie man vielleicht gar nicht so richtig war. Wenn wir uns als Christen überall aber abgrenzen, weil wir etwas nicht verstehen oder weil uns etwas fremd ist, werden wir auch zu einer aussterbenden Spezies verkommen. Paulus ist allen alles geworden. Natürlich hat er auch geprüft, wo er mitgehen kann und wo er eben nicht mitgehen kann. Aber er war sich nicht zu schade, den Juden ein Jude zu werden, den Jugendlichen ein Jugendlicher zu werden, den Senioren ein Seniore zu werden, den Armen ein Armer zu werden. Er ist in jede Rolle geschlüpft, um Menschen dort zu erreichen, wo er sie erreichen kann. Deshalb, das Maß der Dinge unseres Glaubens darf nicht allein unsere Erfahrung sein. Darf nicht bestimmt sein von irgendwelchen Vorurteilen, die wir einmal irgendwo gehört haben. Das Maß der Dinge, an dem wir alles messen sollten oder messen müssen, ist letztendlich der Wille Jesu, und den erfahren wir in der Bibel, im Wort Gottes. Und wir dürfen als Christen nicht einfach immer so dumm sein und auf alles hereinfallen, was wir so um uns herum hören. Von den Nachrichten oder von der Gesellschaft, die auch immer wieder ihr Motto hat oder ihre Ansichten hat. Und dann einfach nur blind alles nachplappern. Als die Partei der Grünen Anfang der 80er Jahre in Westdeutschland aufkam, wurde den Menschen gesagt, das Waldsterben sei so extrem, dass bis zum Jahr 2000 kein Wald mehr in Deutschland existieren würde. Das Gute war natürlich, das muss man sagen, ein Umdenken in Sachen Naturschutz. Ja, das auf jeden Fall. Das Schlimme war aber, dass viele Leute genau diese Dinge, ohne nachzudenken, ständig nachgeplappert haben. Bis 2000 haben wir keinen Wald mehr. So, alles fährt vor die Wand. Und das gilt im geistlichen Bereich eben auch. Eine Sache ist nicht zwangsläufig gut, weil der Pastor es gesagt hat. Oder ist zwangsläufig schlecht, weil irgendein Gemeindeglied lauter gebrüllt hat? Nein. Paulus schreibt dazu ganz einfach: Prüft alles, behaltet aber das Gute. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft alles, aber behaltet das Gute. Das heißt auch, setzt euch mit allen Dingen auch wirklich auseinander. Und übernehmt nicht einfach irgendein Motto, irgendeinen Satz oder irgendeine Meinung vom Nachbarn oder von einem Freund, der wieder seinen Unmut erzählt. Wir Christen sind dazu aufgerufen, nicht alles zu tun und zu denken, wie es die Welt tut. Paulus sagt, wir sollen in der Welt, aber nicht mit der Welt leben. Was bedeutet, dass ich kritisch die Welt betrachte und mir dann auch anschaue, wo ich in diese Welt hineinwirken kann und wo nicht. Nicht jeder kann als Christ in ein Casino von süchtigen Spielern gehen, um dort Licht zu sein, weil eben die Gefahr für einen selbst auch sicherlich groß sein kann. Aber wir Christen gehen oft so weit, dass wir andere verurteilen, die das tun, um solche vielleicht auch zu erretten, solche Menschen vielleicht anzusprechen, um eine Möglichkeit zu finden, an sie ranzukommen. Die Gefahr besteht darin, dass wir, indem wir Dinge einfach übernehmen, wie ein Blatt im Wind zwischen Positionen hin und her geschüttelt werden und Jesu Willen aus den Augen ganz verlieren. Und das fängt bei den Vorurteilen gegen Menschen, die im Gottesdienst die Hände heben an, was angeblich irgendeine neumodische Erfindung ist, obwohl sie gar nicht so neumodisch ist. Im Alten Testament wird es ständig erwähnt. Ein paar Vorschläge möchte ich uns heute Morgen mitgeben. Das erste: Prüft alles, bevor du urteilst oder verurteilst. Und tu es selbst, bitte. Und lass es dir nicht von anderen nur erzählen. Als Christen sind wir nämlich aufgerufen zu prüfen. Und ich lade euch auch ein. Prüft meine Predigt genauso. Ich bin auch nur ein Mensch, ja, und kann mich auch irren. Zu viele Christen übernehmen einfach, was ihnen von vorne erzählt wird. Aber nicht das, was der Prediger sagt, ist automatisch gut, sondern das, was uns die Bibel lehrt. Gehst du in eine Gemeinde und man wird dort sagen, ja, Sprachgebet ist schlecht. Ja. In einer anderen sagen sie dir, nee, das ist aber gut. Ja, das ist ein Zeichen des Heiligen Geistes, Zeichen der Taufe. Was ist nun richtig? Finde es selbst heraus, nimm die Bibel zur Hand und lies und studiere sie. Schnapp dir die Bibel und überprüfe es. Überprüfe deine Vorurteile, überprüfe deine Meinung, deine Halbwahrheiten. Das, was du mal erfahren hast und erst recht das, was du mal gehört hast. Denn letztendlich ist Jesus das Zentrum und nicht unsere Meinung, wo auch immer sie herkommen möge. Zweitens, über allem steht die Liebe. Auch die Liebe zu unseren Mitmenschen. Ich habe oft verfolgt, dass wir Christen eine schlechte Streitkultur haben. Entweder wir sagen nichts, weil wir uns ja alle lieb haben müssen und die Ruhe bewahren wollen, oder wir ziehen gleich alle Grenzen und grenzen uns von Menschen ab. Und dann werden ganz oft dann wieder neue Gemeinden gegründet, ja, und das nicht aus irgendeinem guten Antrieb, sondern weil man sich mit seinen Leuten irgendwie nur schlecht versteht. Oder man tritt einfach ganz aus der Gemeinde. Ja. Über allem die Liebe heißt, dass ich, wenn ich entdeckt habe, dass Dinge falsch laufen, diese in Liebe auch zu klären suche. In Liebe heißt, dass ich nicht versuche, meinen Willen um meines Willens wegen durchzusetzen, sondern eben nach der Liebe frage. Aber wie tue ich das, damit Jesus die Ehre gegeben wird? Nun, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Drittens, und das ist ein Weg, sprich Dinge offen an. Sprich Dinge offen an. Johannes 12, Vers 34, dort wird gesagt, da antwortete ihm das Volk, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du dann, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Ja, das heißt also, wir sehen hier Jesus, der eine Sache sagt, aber die Leute, die etwas anderes kennen, die etwas anderes gehört haben, die etwas anderes gelesen haben, sie haken nach. Ja? Sie bleiben nicht einfach nur ruhig und sagen sie, ich kenne das aber anders. So in ihrem Kopf. Sondern sie sprechen ihn daraufhin sofort an. Wir kennen das aber anders. Warum? Warum sagst du das jetzt so? Wenn die Liebe die Art meines Redens und Handelns bestimmt, dann führt kein Weg daran vorbei, als dass ich offen Dinge anspreche, und zwar bei denen, die es betrifft. Nicht hinterm Rücken, nicht mit Dritter, sondern immer in direkter Kommunikation. Als Christen sollen und müssen wir aufeinander zugehen, sollten lernen, auch Dinge zu klären. Ich kann zum Beispiel entdecken, dass der Prediger Dinge erzählt oder erzählt hat, die mit der Schrift nicht übereinstimmen. Ja, dann ist der Weg, dass ich ihn persönlich auch anspreche, offen, ehrlich und in Liebe. Und dann müssen Dinge einfach besprochen werden. Viertens, ziehe Konsequenzen aus dem Geprüften. Matthäus 5, Vers 37 sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Noch einmal, unser Glaube, unser Denken, unser Tun als Christen müssen begründet sein. Und begründet auf das, was die Bibel letztendlich sagt. Dazu muss ich natürlich die Bibel kennen. Ja? Ich kann nicht nur ständig auf sie verweisen, ohne wirklich zu wissen, was drinsteht. Und deshalb sollte ich auch vorsichtig mit Behauptungen sein. Wir basteln uns alle allzu gern einen Glauben oft zusammen, wie er uns eben gefällt. Da sollten wir auch vorsichtig sein. Wenn ich aber Dinge erkannt habe, dann ist es wichtig, dass ich sie auch umsetze. Wenn ich weiß, dass Kamille schlecht für meine Schleimhäute ist, dann sollte ich Kamille eben nicht mehr beim Schnupfen inhalieren. Das kann ich als Tee natürlich trinken. Ja, kein Problem. Wenn ich sehe, dass die Gemeinde mit bestimmten Formen oder Aktionen Menschen erreicht, die sonst nicht in die Kirche kommen, dann ist in dieser Stelle Akzeptanz angebracht. Auch wenn ich diese Form oder diese Aktion vielleicht nicht so toll finde, ich persönlich. Oder vielleicht sollte ich mal über meinen Schatten springen und die Gemeinde dann trotzdem unterstützen bei ja, dieser Aufgabe. Wenn ich aus der Schrift erkannt habe, dass ich als Christ Gaben habe, Fähigkeiten habe, dann sollte ich aufhören, immer die kleine graue Maus zu spielen, die von sich denkt, dass sie gar nichts kann. Nein, dann darf ich auch mutig sein und meine Fähigkeiten mit einbringen. Und wenn die Schrift sagt, dass in einer Gemeinschaft Dinge abgesprochen werden müssen und dass in Gemeinden gewisse Regeln für die Zusammenarbeit und für das Zusammenleben wichtig sind, dann sollte ich mich auch daran orientieren und danach auch leben. Auch wenn mein großes Ego vielleicht manches anders will. Ich möchte dich und mich heute Morgen dazu einladen, unsere Vorurteile, unsere Festlegungen, unsere Mythen, unsere Erfahrungen, unseren Geschmack, unsere Halbwahrheiten und Gerüchte bei Jesus einfach mal abzugeben. Denn die Frage lautet, wer ist der Herr in meinem Leben? Vorurteile oder Jesus? Ich habe mich entschieden, dass Jesus mein Herr sein soll. Und ich will mehr und mehr auch da hineinwachsen und mich von seiner Liebe auch verändern lassen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Die Frage ist, möchtest du das auch? Dann lass es uns versuchen mit seiner Hilfe. Amen.